Fokus Frieden, der Podcast der Friedensakademie. Engagement fördern, Frieden gestalten.
Der Kultursommer Rheinland-Pfalz beschäftigt sich in diesem Jahr unter dem Motto Ostwind mit der Kultur der Staaten Osteuropas. Dieses Motto ist Teil eines Zyklus, der über 4 Jahre geht. Mein Vorgänger, Professor Dr. Konrad Wolf, hat seinerzeit entschieden, dass der Kultursommer sich in 4 aufeinanderfolgenden Jahren jeweils mit den Kulturen Europas beschäftigen soll. Eingeteilt in die Himmelsrichtungen. Wir haben im Norden angefangen mit den Nordlichtern. In diesem Jahr ist Ostwind dran. Im nächsten Jahr, im Jahr 2023, wird Rheinland-Pfalz auch die Präsidentschaft in der Großregion übernehmen. Da wenden wir dann den Blick nach Westen und den Abschluss finden wir dann im Jahr 2024 mit Südeuropa. Das heißt, es geht in diesem Jahr um alle Staaten in Osteuropa. Es geht nicht nur um Russland, es geht nicht nur um die Ukraine, es geht nicht nur um die EU-Staaten, sondern alle Staaten, die sich vom Baltikum bis hinunter zum Balkan im östlichen Teil des Kontinents befinden.
Ja, vielen Dank, Frau Ministerin Binz, für diese einstimmenden Worte. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema der heutigen Folge von Fokus Frieden. Ein herzliches Willkommen nochmal an dieser Stelle an alle Menschen, die uns auch heute wieder zuhören. Und auch noch einmal ein herzliches Willkommen und ein großes Dankeschön an Sie, Frau Ministerin, dass Sie sich die Zeit für uns heute genommen haben.
Ja, sehr gerne. Ich bin sehr froh, dass wir heute über das Thema Kultur sprechen können.
Ja, später in der Folge werden wir noch 2 Interviews hören mit 2 ukrainischen KünstlerInnen, die sich in ihrer Kunst nicht nur den ganz aktuellen Geschehnissen widmen, sondern auch thematisieren, dass der Konflikt in der Ukraine und gerade auch in der Ostukraine ja schon eine deutlich längere Geschichte hat. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass der Kultursommer einem Zyklus entspringt. Das heißt, hatten Sie diesen Kontext auch schon im Hinterkopf, als es um die Auswahl des Mottos des Kultursommers ging? Oder hat es Sie auch ein bisschen kalt erwischt, dass das Motto dieses Sommers plötzlich aktueller wurde, als es Ihnen vielleicht auch lieb war? Und was hätten Sie anders gemacht, wenn Sie so etwas wie den Kultursommer mit diesem Motto jetzt planen würden?
Also kalt erwischt hat es uns nicht unbedingt. Der Kultursommer hat ja immer einen planerischen Vorlauf, der bereits im Vorjahr beginnt. Und als wir im letzten Jahr, mein Staatssekretär und ich, das sozusagen den Ausschreibungstext für das Thema Ostwind verfasst haben, war uns damals eigentlich schon klar, dass wir es hier natürlich auch mit einer politisch sehr spannenden Region zu tun haben, dass es auch ja, politisch durchaus brisante Themen sind, die hier auch zur Sprache kommen können. Die Beziehungen zu Russland waren ja auch schon vor der Invasion in die Ukraine angespannt, möchte ich mal sagen. Und natürlich gibt es auch in einigen osteuropäischen Ländern Fragestellungen, die sehr kontrovers sind, auch im Verhältnis zu uns, die aber auch eben auch dazu gehören, wenn ich mir beispielsweise die Frage von queeren Lebensweisen in Polen anschaue, die Frage von Demokratieentwicklung oder eher Rückentwicklung in Ungarn, dann sind das alles Entwicklungen, die sozusagen dieses Thema ja schon an sich sehr aufladen. Aber natürlich hat der Kriegsausbruch dann im Februar, kurz vor dem Start des Kultursommers, dem ganzen Thema eine ganz neue Dimension gegeben und auch eine ganz neue Realität gegeben, auf die man dann auch reagieren musste, wie auch reagiert haben und auch viele Kulturschaffende oder Kulturveranstalterinnen, Veranstalter, die ja vor Ort für uns den Kultursommer umsetzen, hat das natürlich auch umgetrieben. Und wir haben nicht nur einmal die Frage gestellt bekommen, wollt ihr nicht das Thema vielleicht nochmal wechseln? Ist das jetzt nicht vielleicht zu brisant? Und wir haben aber ganz schnell gesagt, nein, wenn nicht jetzt, wann dann? Es ist genau jetzt richtig, in diese Region von Europa reinzuschauen, auch nicht nur ja, den kulturellen Austausch an der Stelle zu pflegen, sondern eben auch den gesellschaftlichen, den politischen Austausch zu pflegen. Ich finde ja, uns wird in Deutschland nicht ganz zu Unrecht auch der Vorwurf gemacht, ihr habt jahrelang nicht richtig hingeschaut. Ihr habt euch nicht wirklich dafür interessiert, was in Mittelosteuropa und Osteuropa passiert. Und dazu kann jetzt natürlich auch dieser Kultursommer dienen. Natürlich steht die Kultur im Vordergrund, das ist ganz klar. Aber es ist eben wichtig, sich genau jetzt an der Stelle auch mit den Themen auseinanderzusetzen. Und ja, wenn wir sozusagen das schon gewusst hätten vor einem Jahr, dann hätten wir sicherlich manche Sachen auch nochmal ein bisschen anders, wären wir ein bisschen anders angegangen. Natürlich war nach Ausbruch des Krieges eine große Frage, können alle Künstlerinnen und Künstler, die eingeladen worden sind, überhaupt anreisen? Und ist das denn auch gewollt? Zum Beispiel bei der Frage von Künstlerinnen und Künstlern aus Russland. Da muss man auch ganz klar sagen, es sind ein paar, wenn auch sehr wenige, ein paar Veranstaltungen wurden auch abgesagt, weil es auch nicht möglich war, dass die Künstlerinnen und Künstler kommen, beziehungsweise weil man es dann auch an der Stelle nicht wollte, aus Grund von politischen Erwägungen. Und das wären natürlich Überlegungen gewesen, die hätte man sicherlich letztes Jahr anders angestellt, ja.
Sie haben gesagt, es ist genau jetzt gerade richtig, über dieses Thema zu sprechen. Jetzt ist der Kultursommer ja schon in vollem Gange. Wie haben Sie denn bisher das gesellschaftliche Transformationspotenzial von Kunst und Kultur im Rahmen des Kultursommers erlebt? Auch jetzt vielleicht auch in Hinblick auf die queeren Lebensweisen in Polen, die Sie angesprochen haben. In Ungarn ist das ja auch ein wichtiges Thema.
Ja, wir haben natürlich viele Veranstaltungen, die sich mit diesen Themen auch auseinandersetzen. Es gibt natürlich, ich sag mal, die ganz klassischen Kulturveranstaltungen. Da geht es dann darum, bestimmte Musikrichtungen, Folklore auch darzustellen. Es gehört, soll auch alles dazugehören. Es macht die Menschen neugierig, kann auch oftmals so ein Türöffner sein, sich mit Themen auch nochmal anders zu beschäftigen. Aber natürlich geht es auch um andere Themen. Wir haben beispielsweise eine Fotoausstellung, die sich mit Dissidenten in Belarus beschäftigt. Also wirklich ein politisches Thema künstlerisch umgesetzt. Wir haben natürlich ganz viele Veranstaltungen, auf denen Solidarität zum Ausdruck gebracht wird mit der Ukraine. Und wir haben Veranstaltungen, die jetzt nochmal in einem ganz neuen Licht erscheinen. Ich stehe immer noch sehr unter dem Eindruck davon, dass ich am Sonntag in Kirchheim-Bolanden war. Da wurde ein Konzert nachgeholt, was eigentlich letztes Jahr schon hätte stattfinden sollen, dann aufgrund von Corona ausgefallen ist. Und zwar vom Jugendsinfonieorchester der Ukraine. Das ist ein ganz, ganz besonderes Projekt unter der Leitung der wirklich Weltklasse-Dirigentin Oksana Lyniv, die dieses Jugendsinfonieorchester zusammengestellt hat von Jugendlichen aus der ganzen Ukraine. Die sollten, wie gesagt, letztes Jahr eigentlich schon auftreten. Dabei wäre das schon ein besonderes Konzert gewesen. Dieses Jahr ist es natürlich absolut außergewöhnlich, dass diese jungen Menschen, die teilweise ausgebombt sind, die auch mit ihren Familien auf der Flucht sind, sich jetzt 3,5 Monate auf Tour befinden in Europa und ja, wo auch einfach zum Ausdruck kommt, was dieser Krieg auch für die Kultur bedeutet in der Ukraine, für die ukrainische Kultur, für die Kultureinrichtungen und auch für das kulturelle Erbe und das kulturelle Gedächtnis dieser Nation.
Wie hat denn das Publikum auf dieses Konzert reagiert? Oder wenn ich jetzt mal anders fragen kann, was würden Sie denn auch gerne sehen als Veränderung in dieser Gesellschaft? Und welche Rolle, würden Sie sagen, spielt da auch die Kultur und die Kunst?
Also es war, wie gesagt, ein sehr besonderer Abend. Es war natürlich auch sehr berührend zu sehen, einerseits wie diese jungen Menschen wirklich musikalisch auf einem ganz, ganz hohen Niveau ein Konzert spielen mit diesen ganzen Gedanken, die man natürlich im Hinterkopf hat, wenn man weiß, was dort gerade in der Ukraine passiert und was vielleicht auch da für Einzelschicksale dahinterstehen. Und es ist auch wirklich zum Ausdruck gekommen, dass es eine ganz große, nach wie vor eine große Hilfsbereitschaft gibt und auch eine große Bereitschaft gibt, ja, solchen Einrichtungen wie einem solchen Sinfonieorchester zu helfen, auch in Kriegszeiten weiter zu bestehen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Da gibt es keinen Ort mehr in der Ukraine, wo dieses Orchester zusammenkommen kann, proben kann. Sie können in der Ukraine nicht mehr auftreten. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist eben aus den ganzen Ecken, in die sie verstreut wurden, zusammenzukommen und durch Europa zu touren. Das zeigt einfach, welchen großen Herausforderungen diese Gesellschaft, diese ukrainische Gesellschaft eben auch für die Zukunft steht. Ich glaube, dass, weil Sie nach den Veränderungsprozessen gefragt haben, da möchte ich gerne nochmal an das anknüpfen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, es ist, Kunst und Kultur sind gute Möglichkeiten, um Menschen erstmal, um Räume erstmal zu schaffen, um Räume für Menschen zu schaffen, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Erstmal niedrigschwellig, erstmal ohne, dass es direkt um ganz schwere Themen geht, um anstrengende Konversationen geht, sondern man kann sich erstmal herantasten. Und mit der Beschäftigung über die Kultur kommt man dann an Themen wie, was ist da eigentlich gerade los in Mittel- und Osteuropa? Was treibt die Gesellschaften dort um? Was ist vielleicht auch unser Anteil daran? Oder wie können wir Demokratiebewegungen dort unterstützen? Wie können wir auch Friedensbemühungen dort unterstützen? Und das alles funktioniert eben über Kunst und Kultur besonders gut. Und natürlich auch der Austausch, auch das Kommunizieren miteinander funktioniert über Kunst und Kultur gut und manchmal auch besser als über andere Formen des Zusammenkommens.
Kunst und Kultur als Schaffung von Dialogräumen. Vielen Dank für das Interview, Frau Ministerin Binz. Und vielen Dank auch noch einmal, dass Sie sich die Zeit hier für uns genommen haben. Gibt es noch etwas, das Sie unseren ZuhörerInnen jetzt am Schluss noch mitgeben möchten?
Ja, ich kann natürlich noch mal die herzliche Einladung aussprechen, die Veranstaltung des Kultursommers in diesem Jahr noch zu besuchen. Der läuft noch bis in den Oktober hinein. Man kann sich da auf den Internetseiten über alle möglichen Veranstaltungen im ganzen Land Rheinland-Pfalz informieren und die auch besuchen. Und natürlich tatsächlich auch die Augen offen zu halten nach Veranstaltungen mit ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern. Die brauchen gerade wirklich alle Unterstützung, die sie kriegen können. Und da ja zu schauen, was man vielleicht selber beitragen kann, das wäre mir schon mal ein großes Anliegen.
Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und einen schönen Abschluss auch des Kultursommers. Wir werden den Link zu den Veranstaltungen auch nochmal in die Shownotes posten, sodass er auch zugänglich für alle unsere ZuhörerInnen ist. Vielen Dank.
Vielen Dank und tschüss.
So, liebe ZuhörerInnen, das war ein Grußwort zum Kultursommer Rheinland-Pfalz von Kulturministerin Katharina Binz. Ich hoffe, ihr bleibt dran, denn wir kommen jetzt zum ersten Interview mit der ukrainischen Künstlerin Elise Prostotak. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Fokus Frieden in einer relativ besonderen Episode, denn ich bin heute wieder unterwegs mit meinem reisenden Mikrofon und sitze hier gerade im Atelier von Elise Prostotak. Sie kommt aus der Ukraine und wir werden heute etwas über ihre Kunst lernen und hören und erfahren. Da Elise erst seit kurzer Zeit in Deutschland ist, werde ich das Interview auf Englisch führen. Wir werden versuchen, ein Transkript des Interviews auf unserem Blog zu laden, sodass auch ihr, die ihr kein Englisch oder nicht so gutes Englisch versteht, das dann auf unserem Blog nachlesen könnt. So, Alice, we're sitting here in your room, in your current atelier right now. You're here for a couple of months already, and I hope that you arrived well here, that you feel comfortable working here in Hamburg right now. You're a resident at the Lichthof Theater at the moment in Hamburg. And yeah, we've met through a joint friend of us, so to say, Danielle. Our listeners also know him from the last episode because he was the one who introduced us, actually. And I'm very happy to be here today. I'm very looking forward to our conversation. And maybe for a start, Alice, since we've just recently met, maybe you can present yourself to our listeners and tell them a little bit about you and about your work we will talk about later.
Okay, thank you for inviting me. So I'm Alice, and at the moment, how I define myself is like a psychomuse, a multidisciplinary conceptual artist, and a visual philosopher. So this is like a brief sort of transcription or translation of my internal and external visual languages, I guess. And I have a BA in a contemporary photographic practice from a university in England, in the University for the Creative Arts. And so I have an experience of living abroad for like 4 or 5 years. So coming to Germany was also like an adventure, although it was a bit stressful, of course, and a scary adventure, but I feel very welcome here and very lucky to be safe and be able to create and work on my projects. And so Lichthof Theater is a fantastic place. The experimental views and projects that they do, they're just perfect for me. So in the last few years I worked with analog collage and digital collage. I began my art journey with fine art photography, and then it transitioned into some like documentary or diary like videos and performances, and then it also turned into poetry and texts. And then I began more concentrating on bodies, psychology, philosophy. Then I began working with pain, and the siren is very, very connected, coincidentally. But yeah, pain, death, identity, sexuality, it all kind of began showing up in my work. Also, femininity, I was struggling with this stuff, and genderness. So these kind of main topics that began, showing up in my conceptual work. But yeah, collage, I guess, was always just a main point and like something that brought me back to art, because after university, I came back to Ukraine and I kind of stopped my art journey mm-hmm. for some years. It was, it was a depressive time, and I completely overlooked my life. I fell in love, and then I began working not in the art world, but like as a waitress and bartender and manager in different clubs. I just needed something else in life. But collage brought me back into the world that I belong, I guess, because this is where I actually feel the most energetic and happy and sad and all the feelings that should be and exist. Mm-hmm. And it's amazing how art can transform a person.
You said collage, and when I first heard collage, when we talked before this interview, I thought about some collage work that we did in school, basically, and in our arts classes. But I imagine you have a different understanding, a different approach, or maybe various different approach to collage. So tell our listeners a bit about what actually is collage. How can we imagine you doing collage? What techniques do you use?
Yeah, collage, it's a broad idea, and it's so many techniques can be done and used for. And yeah, I've been told and met people that mostly think it's for children or like for schools thing. But it's been quite popular these days, because our whole world is very multicultural, multi everything, I guess, and collage comes into this scene very how it's supposed to be, mm-hmm. Just perfectly, because collage, it's when you put two or more ideas together and they clash, and in some way that to become a new. And in real life, it's maybe not possible or something, but in the visual world or like in art, you can bring these ideas, these images or videos or anything in two together, and it becomes a new thing. It's mm-hmm. like this fantasy world, but yeah. It's just combination. And actually, Germany is very much a collage country, like for me.
Oh.
Yeah,
that's an interesting thought.
Yeah, when I came here for the first time 3 years ago in Berlin, and whatever was happening in my head, because I'm kind of like this, I have even collage mentality, I think, like with layers. And when I came to Germany, to Berlin, whatever was happening in my head, I saw it in the city, like with architecture, because so many styles, you know, putting together styles in architecture, old, new, in fashion, like, you know, it's all a collage, like putting these ideas together that mm-hmm. don't belong together, like, you know,
yeah.
And plus different nationalities, different cultures, it all, like, you know, it's it's like a salad, you know, with a lot of things, but that makes it like, but if you use a nice combination, nice ingredients, nice, I mean, it's obviously subjective, but
you create the perfect taste then.
Yeah, and it's the same. You create the perfect collage that visually pleasant, or it can be provocative, or send a message. It's anything. Mm-hmm. And so I guess that really drove me to this style of working, because I always felt that I'm like a collage as well. Mm-hmm. I think every person is a collage. Like, he takes something that he likes, some characteristics, something from his parents or her parents, something from the outside world, something learned on his or her own, and it just becomes a person with all these, all the experiences. Mm-hmm. And so, yeah, a collage is a very important thing right now in the world. It can be translated in different lives and ideas and arts, and it's anything right now.
Yeah, I began to understand now a bit better what you mean by visual, or you describe yourself as a visual philosopher as well.
Yeah.
And in a way, I kind of get to grasp what you might have meant by that. Maybe we get to that later also. Mm-hmm. But I found it a very interesting idea, because when I think about philosophy, I basically think about lots of words and like reading and thinking. But that can also be stimulated by visuals and actually maybe bring different perspectives also on things. I found that very interesting. Thank you for that thought already. Mm-hmm. Now, you said that you are currently working on a project also with your collage work, with colleagues also at the Lichthof Theater. What is that project all about?
In Lichthof Theater, I'm doing two projects right now, and one of them, which is the premiere, is coming up quite soon in October, and this is a project called hashtag Ukraine War Body, which is Ukrainian War Body. We began this project just a little before the war began. It's a group project with five people from... And it's a theatrical, experimental, new group, theatrical group called Ruffle Monkey La La La.
Oh.
And it's not a traditional sort of theater. It's always researching different ideas and themes that people go through, or it's quite social as well. And so we... Before the war, we started thinking about the body, and now because this body is a main theme in my art practice, I use bodies as a language, and so we began thinking how we can transform this body theme into a nice exhibition experience and stuff, and then the war happened, so we kind of stopped everybody. Just paralyzed, you know. And then soon after, we began rethinking, because I already was in Germany, and two other artists were also in different countries, and only two were left in Ukraine. Mm-hmm. And so we came back to this project, but through the war, and using Zoom, obviously, and so this is how we work right now, just online. But what's it about? This is a documentary project, and we collected different kinds of diaries, people who described how their bodies changed or felt different or anything that happened, but through the body. When the war began, or any kind of stress environment that happened. And it doesn't matter if this person was in Ukraine, or he or she could experience it on his phone or her phone, you know, or in different country, or anywhere. So we don't really care where the person was, but he or she can also like feel difficulty to like just, you know,
swallow?
To swallow. Yeah, mm-hmm. Thank you. Like sometimes, like even things like that, when you feel scared or something or worried or anxious, you feel like these things happening to you. Like some people, like they're becoming like fists, mm-hmm. you know, and like you don't even notice that something's happening to your body, or like you get headaches, or like you can't sleep, or you can't eat, or you eat a lot. Mm-hmm. So all these things, but like they happen because of the stress, and so we wanted to translate this language into the story, and so we made a story, and right now the story is becoming an animation, and that animation is also based on photographs and different scribbles and my collages as well that I'm doing for that. Yeah, so I guess, yeah, in the Lichthof Theater, it will be more like a presentation of this animation. A bit of performative action will be there as well. And but this project is very therapeutic. Mm-hmm. So many people, like, it doesn't have to be the war. Like, you can feel these things that happen to your body, like these stressful things or mm-hmm. like something in any sort of environments, like you got fired from job, or like your dog died, or you got like your mother is sick, or any sort of thing that happens, like that can bring you stress, like to your body, and just noticing how your body reacts and listening to your body, because our body is like actually can talk to us, you mm-hmm. know,
it's an expression of our inner
yeah,
science also,
exactly. And yeah. when you notice these things, that's what makes it, like, I don't know, I think wonderful, because sometimes when we're scared or, like, panicky, we begin chaotically do things, you know, and, like, we don't listen to our body. But actually, when you do listen to body, you calm down and prepare yourself, like, to find out what is happening. Mm-hmm. Then it can be actually easier to get through mm-hmm. These stresses that you can't control actually in, you know, in the world or something. Mm-hmm. So, yeah.
And so the diaries, you said,
yeah,
that you used for this specific exhibition, you collected from people you know, or mm-hmm. you did like an open call, or how did you get the resources from mm-hmm. which you talk or take the input to your work, basically?
Yes, we did the open call, mm-hmm. and also people who are organizing this, like me and four other artists, we also contributed to that.
Oh, so your own observation, basically.
Of course, uh-huh. Yeah, it was also very interesting. Although for me, it took me like month or 2 months. I didn't know what to write. I couldn't, like nothing came up to me. So we used photography, video, some people made music, like they also, they couldn't find words, so anybody could use any kind of language. But yeah, basically we did the open call, and it was mostly women, mostly like, who contributed, and but it's not a surprise, because men right now, I guess, like they were in a different zone right now, because I guess females were more concerned about could actually understand or go through this body thinking, I guess. Yeah, some people we knew, some people and this project is still going on, like we still collect people's thoughts and body diaries. And it's a very interesting concept, actually.
I'm kind of curious to see some of the works. I mean, we will of course put some links to the show notes or into the show notes where people can see it in the Lichthof Theater in October. But maybe, or you already said before that you might I get some first impression already on your fresh work, so I'm really curious to see that. And dear listeners, I will try to describe it as best as I can, and then Elise will also explain it in more detail what the idea behind it was.
Yeah, I will choose a few. So basically, these are collages, digital collages that I'm doing for the animation, and on top of these collages, it will be like an actual animation happening,
mm-hmm.
like the story that we are writing and doing. So they're like a base,
mm-hmm.
and around the story, and it's bodies, obviously,
mm-hmm.
and they're, as you can see, just with nature or structures.
Yeah, I will maybe briefly go through them. So Alice is currently showing me 5 different works, and all of the works have 2 different structures maybe that they show. So in one picture we see a sky, a blue sky with some clouds, and then a spine. Is it a spine? Or a piece of... Is it a spine?
It's a spine. It's quite abstract, yeah.
Okay.
It's quite abstract, cut out. Yeah, it's a spine after gua sha, you know?
No, what is it?
A gua sha, it's like a massage, and with like things and like over your skin.
Uh-huh.
And like the heart... It can be the not plastic, but like wooden things, for example, mm. and or any other material, and you go like on top of it, and just go like from top to bottom,
yeah,
and massaging all okay. that, and then
so it's not bruises because it looks like bruises.
It's bruises, but like from the massage, yeah, and
okay.
yeah, so
yeah. Okay, so we see, yeah. A spine, so actually the back of a person with a spine and sort of bruises that came from this massage, and around it, or half around it, a blue sky and some clouds. That is one of the pieces. Another piece has a hand, so the upper part of a hand, and yeah, that's also quite abstract. Is it some stone, or what kind of material is that?
It's actually, yeah, it's a very like very cool that you called it a stone. I really like your observation, but it's actually water. It's an upside down like water waters.
Mm. Like a waterfall.
No, it's just. No. Just waves on the water,
I see.
I turned it black and white, and yeah, but if you look into it, it's actually water, and like this reminds me of wave, you know, wave, and
yeah.
kind of translated into that.
So yeah. Basically for our listeners, if you hold your hand in a fist and you put it in front of you, you see your the fingers that come
knuckles.
A bit out, the knuckles,
so, yeah.
yeah, exactly, and that... That was what reminded Elise on a wave. So that's
yeah.
what we were talking about.
Yeah.
Yeah. Okay. Then another one. It has a wall, a brick wall on the one side. And then is it the chest part of a person or a foot?
Nice. It's this side. It's when you're like this, and
when you're sitting,
and
then
sitting, it's... and you get it's actually my part of body,
okay.
and I was wearing something, and you can see
some lines
from the like that appear on the skin, like
okay,
and I really like it, and yeah, so it becomes a heart.
Yeah. Yeah. No, when you say it. So the brick wall and the, was it the side of the stomach, basically, right? Mm-hmm. So the side of the body form the heart together. Okay, yeah, I see that now. Yeah, you will have to come to the theater to see those pictures later on. Yeah, then there's another one. That is definitely water. I can see that. It looks like a calm ocean or a calm lake. Some ripples, but rather, I would say, a sunny day with a little bit of wind on the water. And then the body part is... Yeah. I would go for my last shot, either a foot or a breast, or like a breast part or your part of your upper body.
It's like the...
It's the foot. The bottom of the foot. Yeah. Okay. This time I was right.
You were perfectly right, yeah. It also reminded me of like these ripples here, kind of, mm-hmm. was this, and...
Smaller and finer structures,
yeah.
But like fingerprint, right?
Mm-hmm.
Just not in the circle form, but more in, line, more of line forms.
Mm-hmm.
Yeah, I can see that. Oh, yeah. Okay, and then the last one we have here, it's again blue sky and some clouds, but in a line now, or in like a part of the picture, and some body parts. Oh, that's also difficult.
You can see veins here.
Yeah, I see veins. Some leg part, mm-hmm. I would say.
Yeah.
Wow. Yeah. So I hope you listeners, you have some sort of imagination what I just saw. Alice, can you tell us a bit more about like what is this all about? Why did you choose those parts? And combined it this way.
Why I chose these body parts? It's not actually about the body parts so much. It's mostly what it represents, like just the visual and structure and the textural things that reminded me and just influenced me in some sort of way. But I use, for me, body as the whole, any body part is important for me. Like, I don't, want to show, as you can see, they're all quite abstract, you know, and for me, I want just people to see the body and to recognize the body, I guess, mm-hmm. you know, not to think about, oh, why is it or how is it? It's more just to feel this connection with the body and, all these veins, all these, wrinkles, it's all natural and all, like, beautiful and for mm-hmm. me, like, and when the body is in bruises, it's also its language. And for me, bruises are beautiful. I mean, the way they change their colors and they're also quite abstract and all that. And so I guess it just the way it happened by like I was looking for what kind of collages to use for the animation, and I began using my kind of older I'll show you quickly what I did before, just also recent work, but I was thinking to do something in this kind of like this.
I see a house wall, a gray wall with windows in it, and a smaller part above a yellowish background. Then there's some sketches on it of people and a bird and hands and mushrooms and some... Yeah, what they call these, in German we would say like an EKG. This line.
Mm-hmm.
Then there's a picture of some hair on skin. And what's the lower part there? It looks like an electronic store in gray and white.
Oh, it's also just the...
Okay.
Just this buildings.
Okay.
It's all like this and this and this. It's all just parts of the building.
Okay. It's a building with windows and walls and gray and white. Yeah. Okay.
No, it's different parts just of the building and the
position.
Turned.
The
yeah.
position is different. Yeah. Okay.
Yeah. So this was like kind of collages that I did just before coming to Germany, and I wanted to continue this kind of style because digital collage for me is quite new. I used to work just analog,
mm-hmm.
but then I began working in this style for the animation, and it just didn't work. Like, and I was stuck for like maybe a month or two. I didn't know, and like. People couldn't do work, like, because from our group they couldn't continue working because I couldn't come up with ideas for the collages, and then you know, so, and then suddenly I was staying late in the office in the Lichthof Theater, and by accident, just in Photoshop, I started putting like this picture with the knuckles,
mm-hmm.
and that was like my inspiration sort of thing.
Oh, okay.
And yeah, it was just like my imagination turned completely different, and that collage with the knuckles and the water, black and white water, that was like, I think, the first collage that I did for this project, and it just blew my mind. I was like, yes, this is where I want to go. Just simplicity, like two, maximum three, maybe things in one mm-hmm. collage. And yeah, it's just the abstraction of it. This style, just minimalistic and stylish. Because the rest of the animation is quite full on with videos, also scribbles like this and different sketches. And so I didn't want collages to become also very chaotic. I mm-hmm. wanted them to be like, it's like a middle part between scenes, you know? Mm-hmm. And so, yeah. And so that, like, I'm very happy right now with how they are.
Cool. I'm, what I'm currently thinking of is the pictures that I now saw are the body parts, and except for the one with the bruises,
mm-hmm.
they look like they could be from, like, any healthy body, so to say.
Yeah.
And then the nature in it also didn't look very frightening. It's a blue sky, it's a nice and calm mm-hmm. water. How do you relate those collage with the title and the expression of the exhibition or the animation that you're doing? Because it's about the war.
Not really. It's not about the war. It's about a body and stress. But the war became a stressful environment, you know. So we're not concentrating directly with the war. It's, the war happened. And we are, as Ukrainians, we felt it. But we are not trying to put so much attention on the actual war. It's more about actually the body.
Mm-hmm.
And so we, this is our main focus, mm-hmm. so to say. I didn't show you all the collages, but I just showed you like the ones I really like. Or mm-hmm. like, but a healthy body can look healthy, but inside it can go through some traumatic stuff.
Yes.
Because pain is not actually, you can't see pain sometimes,
mm-hmm.
and so I guess for me that's also quite important. But I also want to show a brighter side, that it's a bit positive as well,
mm-hmm.
you know. So because some things we can't control, and some things can control us.
Yeah.
I guess, yeah. And so, but we should take under control
mm.
what we can do, and I guess body is one of those things we can take under control, and I guess through my colleges I want to show that.
I think that's a very important point that you're making, because I think it's so important that we're not like feel completely overwhelmed by things that happen. I mean, it's fine to do that and to feel it and to acknowledge that we feel it. It's super important, but also to feel all, a way that yeah, we can do something, and we're not just a victim of history, so to say. So we can be more than that. Yeah. And thank you very much for bringing that point. Sorry for getting the title of the exhibition wrong.
What do you mean?
I know, because I was you said that the title is UKR War Body, and yeah. I was obviously relating it to the war.
Of course, the war is also in our thoughts, because it was. What happened, like what made us think of this project and stuff. But like, it's a hashtag #UkrvoBody. This hashtag is still on. Like, people use this hashtag to do artworks about this, and like to write music, to write poetry, to do different sort of things. So this is an active hashtag, and like, this is a title as well of the. Oh, okay. So yeah.
Nice. I'm very much looking forward to visit.
You invited me.
Thank you. Let me know. When is it going to happen?
So the premiere is October 7th, mm-hmm. and the second day we will show October 8th. Okay. So 2 days.
2 days. Okay. There's a link or so, you can send it to me, and we will put it in the show notes so
yeah.
our listeners can also find it. Great. I'd say that's it. I mean, you could probably tell a lot more about your work, but I think we had a very nice talk. Thank you very much. And or unless you would like to add anything to what we said now, you have some last words if you like.
Yeah, you're very right that I could talk hours and hours, I guess. But I don't know what to add. I guess thanks for giving me this opportunity to speak out, and thanks everyone for listening, I guess. And yeah, stay tuned.
Stay tuned. Thank you very much, Alice.
Thank you.
Bye bye.
Bye.
Anders als angekündigt folgt hier jetzt kein zweites Interview. Das Gespräch mit Alice hat dann doch etwas länger gedauert als geplant, und mit Julia werde ich noch einmal beraten, wie und wo wir das zweite Interview hier im Podcast noch unterbringen können. Das soll es aber erstmal für heute gewesen sein. Jetzt darf ich aber noch unsere nächste Folge ankündigen, denn da besucht uns eine alte Bekannte, nämlich Claudia Pinson. Sie war im letzten Jahr schon einmal hier in der Folge zu Forschung und Kipppunkten im Amazonas und hat uns damals auch berichtet über unter anderem ihre Arbeit im Rahmen des Projektes, dem Amazonas-Projekt, in dem ich ja auch arbeite. Und diesmal haben wir Claudia aber eingeladen, um uns mitzunehmen nach Guatemala. Claudia ist selbst Guatemalteca, ist dort aufgewachsen, und weil wir finden, dass über Zentralamerika hier in den deutschen Medien ganz schön wenig berichtet wird, haben wir uns gedacht, wir laden Claudia ein, um mit uns ein paar Eindrücke zu teilen, ein bisschen in die bewegte Geschichte Guatemalas einzutauchen, von seiner Gesellschaft zu hören und auch den Herausforderungen, die das Land derzeit durchsteht nach dem langen Bürgerkrieg. All das hört ihr am 30. September. Wenn ihr mehr über die Friedensakademie erfahren möchtet, dann schaut doch auch einmal auf unserer Website vorbei, friedensakademie-rlp.de. Und wenn ihr uns zwischendurch vermisst, dann schaut doch mal bei Facebook vorbei oder besucht uns auf Twitter @friedensakadem1. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das doch gerne jetzt, denn dann verpasst ihr auch keine Episode mehr von uns. Wir freuen uns auch immer über E-Mails und Feedback an fokus-frieden@uni-landau.de. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.